Der nächste Redner ist nicht anwesend, sondern wird eingespielt, der Philipp Schwabel von der Medizinischen Universitätsklinik 3 der Universität Wien wird überrichten, seine Arbeit beschäftigt sich mit einem aktuellen Thema, nämlich der Durchdringung des Organismus mit Mikroplastikpartikeln. Er hat das im Stuhl nachgewiesen und im Annals of Internal Medicine publiziert. Und ich darf jetzt bitten, dass man seinen Vortrag einspielt.
Guten Tag, mein Name ist Philipp Schwabel. Ich bin Gastroenterologe an der Klinik für Innerenmedizin 3 am AKH Wien. Und es ist mir eine große Freude, Ihnen heute einen Einblick in meine Forschung geben zu dürfen. Mikroplastik ist in aller Munde. Sie haben das sicher schon einmal erlebt. Beim Essen spürt man plötzlich einen kleinen Fremdkörper. Und wenn man diesen Partikel entfernt, so kommt es bisweilen vor, dass sich dieser als kleines Plastikteilchen entpuppt. Gott sei Dank ist das nicht die Normalität. Scheinbar, denn je kleiner die Plastikteile sind, umso schwerer sind sie zu entdecken bzw. zu entfernen. Und so hat Mikroplastik mittlerweile den Einzug in unseren Alltag und unsere Nahrung geschafft. Aber was genau ist Mikroplastik und müssen wir uns deswegen wirklich Sorgen machen? Das will ich Ihnen heute etwas näher erklären. Mikroplastik ist definiert als Plastikteile, die kleiner 5 mm sind, und es entsteht zumeist als Zerfallsprodukt aus größeren Plastikteilen. Plastik selbst ist ein sehr breiter Begriff und umfasst eine Vielzahl von organischen Polymeren, von denen die bekanntesten Polyethylen, Polypropylen und Polysteren sind. Weil Plastik so vielseitig einsetzbar ist, ist es aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Und entsprechend rasant hat sich die globale Plastikproduktion entwickelt. Im Jahr 2021 haben wir sehr wahrscheinlich die 400 Millionen Tonnen Grenze bereits überschritten. Damit einher geht aber auch die weltweite Verschmutzung mit diesen Kunststoffen, die leider biologisch nicht gut abbaubar sind. Eher kommt es zu einem langsamen Zerfall und damit der Entstehung von Mikroplastik. Diese Weltkarte zeigt, dass heutzutage bereits überall, sowohl in Weltmeeren als auch Flüssen und Seen, deutliche Mikroplastikkonzentrationen auffindbar sind. Somit ist es nicht verwunderlich, Plastik auch im Verdauungstrakt von Meeresbewohnern aufzufinden, zum Beispiel Pinguine, Robben, Wale, aber auch Thunfisch, Schrimps und Muscheln. Dort konnte Mikroplastik nachgewiesen werden. Diese initialen meeresbiologischen Beobachtungen waren der Katalysator, um auch andere Nahrungsmittel zu untersuchen. Und so fand man Mikroplastik in Salz und Plastikflaschen. Entsprechend naheliegend war die Frage, findet sich Mikroplastik auch im Menschen, beziehungsweise nimmt der Mensch Mikroplastik mit der Nahrung zu sich und wenn ja, wie viel? Überraschenderweise gab es bislang zu diesem Thema nur sehr wenige humane Studien. Und so versuchte ich herauszufinden, ob Mikroplastik bereits den Weg in den menschlichen Darm gefunden hat. Diese versuchten wir mit einer zugegebenermaßen kleinen, aber gut vorbereiteten und geografisch weit gestreuten Pilotstudie zu untersuchen. Hierfür baten wir 8 freiwillige Probanden aus Europa und Asien um eine Stuhlprobe. Sie sehen hier, die Probanden stammten aus Finnland, Großbritannien, den Niederlanden, Polen, Österreich, Italien, Russland und auch Japan. Natürlich, wie es sich für eine prospektive Studie gehört, gab es auch Exklusionskriterien, um sicherzugehen, dass wir einen gesunden Probanden untersuchen. Wie Sie hier sehen können, sollten die Probanden keiner Spezialdiät folgen, eine gesunde Verdauung haben und insbesondere keine Medikamente einnehmen, die einen Einfluss auf den Darm haben. Zudem mussten die Probanden ihre Ernährungs- und Trinkgewohnheiten dokumentieren. Auch die Verwendung kosmetischer Produkte und deren Zusammensetzung wurde erfragt. Was Sie hier auf dem Bild sehen können, ist die Probenentnahmebox, wie sie jedem Probanden zugeschickt wurde. Der Proband war aufgefordert, auf die plastikfreie Aluminiumfolie zu koten, um eine Kontaminierung durch Klowasser zu vermeiden, um dann mit einem vorbereiteten Metalllöffel und Nitrilhandschuhen eine Probe in ein Probenglas zu geben. Die Handschuhe und auch die Verschlusskappe des Probenglases bestanden dabei aus Spezialmaterialien, die in der Analyse sich deutlich von den typischen Plastikarten unterschieden. Da die Mikroplastikanalytik ein sehr komplexes und vor allem ultra-reines Verfahren ist, suchte ich nach erfahrenen Kollaborateuren und fand in Dr. Liebmann eine Expertin vom österreichischen Umweltbundesamt. Erst mit ihrer Hilfe konnten wir diese Studie gemeinsam planen und auch durchführen. Initial war es eine Herausforderung, den Stuhl adäquat vorzubereiten, denn Stuhl ist ein sehr heterogenes Gemenge und beinhaltet viele organische Fasern und Teilchen, die die Analyse erschweren. Nach Aufoxidieren mit Wasserstoffperoxid, Verseifung mit Natronlauge und Proteinolyse mit Imidazolsalzen konnten wir ein Filtrat gewinnen, welches dann per Fourier-Transformations-Infrarot-Mikrospektrometer analysiert werden konnte. Hier sehen Sie einen solchen Ausschnitt mit einem Partikelchen, welches hell aufleuchtet. Das zugehörige Spektrum ähnelt stark dem von Polyoxymethylen und somit konnte dieses Partikelchen auch als ein solches identifiziert werden. Natürlich ist das Ganze eine sehr aufwendige und auch kostspielige Analytik, aber letztlich konnten wir damit erfolgreich alle Proben analysieren. Hier sehen Sie die Beschreibung der Kohorte. In Summe hatten wir 8 Studienteilnehmer. Die Altersverteilung lag zwischen 33 und 65 Jahren. Keiner war Vegetarier und 6 aßen Fisch bzw. Meeresfrüchte im Beobachtungszeitraum. Alle hatten Kontakt zu in Plastik verpackten Nahrungsmitteln und im Durchschnitt wurden 750 Milliliter pro Tag aus PET-Flaschen getrunken. Im Mittel gaben die Probanden 34 Gramm Stuhl ab. Und tatsächlich fanden wir in allen Proben Mikroplastikteilchen. Im Durchschnitt waren es 20 Partikel pro 10 Gramm Stuhl, die wir messen konnten. Die Partikelgröße betrug zwischen 50 und 500 Mikrometer, was unter anderem auf technische Limitationen zurückzuführen ist. Wir haben nach den 10 gebräuchlichsten Plastikarten gesucht, wie Sie hier in der Grafik unten sehen können, und in Summe konnten wir 9 davon in den Stuhlproben nachweisen. Jede Probe hatte dabei etwa 3 bis 7 verschiedene Plastikarten. Nun waren nicht alle Plastikarten gleich häufig präsent. In diesem Tortendiagramm sind daher die relativen Häufigkeiten der Plastiktypen dargestellt. Polypropylen und PET waren in allen Proben nachweisbar. Gemeinsam mit Polystyren und Polyethylen stellten diese mehr als 95% aller Mikroplastikteilchen dar. Wenn auch klein, so hat unsere Studie scheinbar den Nerv der Zeit getroffen. Ich war überwältigt von dem damaligen Medienecho und mittlerweile wurden unsere Ergebnisse auch durch andere Forschungsgruppen bestätigt und erweitert. Wie so üblich in der Wissenschaft führt die Beantwortung einer Frage zu viel mehr neuen Fragen. Ich denke, sehr spannend ist es herauszufinden, was sind die Quellen für Mikroplastik in unserer Nahrung? Was sind die klinischen Konsequenzen von Mikroplastik im Darm oder auch in der Lunge? Und gibt es Verbindungen zu gastroenterologischen oder pulmonalen Erkrankungen? Und wie können wir die weltweite Verschmutzung mit Mikroplastik am besten verhindern? Zumindest kurz möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang noch 2 Studien zeigen, wo sehr große Mengen von Mikroplastik in Teebeuteln und Babytrinkflaschen gefunden wurden. Der gemeinsame Nenner beider dieser Studien ist das Erhitzen von Plastik, wie ich auch in einem Editorial zur 2. Studie hervorgehoben habe. Experimentelle Studien aus dem Jahr 2021 zeigen, dass Mikroplastik durchaus die Darmbarriere negativ beeinflussen kann. Und zuletzt haben wir in Kooperation mit der Charité auch Mikroplastik in Plazenta- und Mekoniumproben gefunden. Diese Studie ist allerdings noch nicht publiziert und aktuell in Revision. Damit hoffe ich Ihnen heute einen kurzen Einblick in die humane Mikroplastikforschung gegeben zu haben und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, lieber Herr Schwabel, für Ihren Beitrag. Ich glaube, Sie sind online erreichbar.
Richtig. Guten Abend. Grüß Gott.
Wie lange haben Sie diese Studie durchgeführt, Herr Schwabel?
Von Zeitpunkt der Studienplanung bis zur Publikation der Studie vergangen in etwa 1,5 Jahre.
Ich meine, Sie haben jetzt sehr viele Anfragen wahrscheinlich schon bekommen über die Auswirkungen dieser Studie.
Das ist richtig und das ist eine der schwierigsten Fragen, die so leider global noch nicht beantwortet werden kann. Da ist noch einiges an Forschung notwendig. Es gibt durchaus viele Tiermodelle, in denen das etwas besser studiert werden kann. Das Problem ist, dass man sich noch nicht recht einig ist darüber, wie hoch tatsächlich die Belastung von Mikroplastik im Darm ist. Wahrscheinlich werden 99% wieder ausgeschieden. Und ob es dann im Prozent- oder Promillebereich bleibt, was dann tatsächlich einen Effekt auf die Darmmukosa haben könnte, darüber müssen wir uns noch viele Gedanken und noch viele Forschungsstudien machen.
Gibt es bestimmte Plastikarten, die besonders gefährlich sind?
Es gibt Plastikarten, die bevorzugt zusätzliche Beisubstanzen aufnehmen, zum Beispiel Weichmacher. In dem Zusammenhang sind hormonwirksame Substanzen zu nennen, die aus diesem Grund zum Teil auch bereits verboten wurden, wie in Babyflaschen, die Bisphosphonate, glaube ich. Und insofern gibt es schon gewisse Plastikarten, die hier etwas mehr belastet sind. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass Polypropylen und Polyethylenterephthalat, also PET, diejenigen sind, die am weitesten verbreitet sind. Und das passt auch ganz gut zu den Produktionszahlen von Plastik weltweit.
Ist jedenfalls sehr verdienstvoll Ihre Arbeit und ich möchte mich herzlichst bedanken für Ihren Beitrag. Danke vielmals nochmals.
Danke sehr.